Kairo, Landung nachts, Glühwurmgrün, Allahs Türme, segnend Mensch und Müll. Heute ist Donnerstag, Reisebeginn. Im Flugzeug neben mir ein Ägypter, Geschäftsreisender, europäische Kleidung. Wir kommen ins Gespräch, die Sprache Deutsch, das Thema Muslimisch, Ramadan und das Zuckerfest. Pause. Im Kopfhörer lärmendes Englisch, irgendein Hollywood-Film. Auf einem anderen Kanal Verse aus dem Koran, melodiös und entspannend. Zumal wir fasten müssen, wie unser Bordpersonal. Wir erschrecken, der Captain auch. Endlich eine Stunde vor Kairo, als die Sonne bereits versunken ist, wird uns leckerer Fisch serviert. Die Küste, das Delta, die Nacht, die Klimaanlage sirrt, den Nil können wir nur ahnen. Plötzlich Glühwürmchen über der Wüste, türkisfarbene Punkte. Gelbe Lichtinseln schwimmen durchs Dunkel, treiben dem Flugzeug entgegen, Landeanflug auf Kairo, Heliopolis. Wir landen im Ramadan, dem islamischen Fastenmonat, die Glühwürmchen schweben weiter, über 20 Millionen Köpfe. Erst im Morgengrauen verlischt das Licht der zahlreichen Minarette, während der Muezzin anhebt, den einzigen Gott zu preisen, voll der Nacht, voller Glauben in Grün, der Farbe des Propheten. Als wir noch gebremst von der Wirbelschleppe von Luftschiff zu Luftschicht sinken, reisen wir längst schon ahnungslos rückwärts durch die Zeit. Wir kommen in ein Land, in dem die Steine reden, die Menschen natürlich auch. Hocharabisch, aufgeregt, laut und kehlig, die Konsonanten verschlucken, die ihre Schriftsprache ausspart. Selbst wenn sie langsamer sprechen, wer von uns versteht schon Arabisch? Die Welt spricht die Sprachen der Sieger. Wir gehören dazu, die Taschen voll Geld, das uns niemand hier stehlen wird. Das verbietet die Religion, eine Tugend, wie sie die Armut lehrt. Nicht unbedingt eine christliche Tugend mehr. Wer es erlebt und darüber nachdenkt, ist verblüfft und beschämt zugleich. Vier Reiche von dieser Welt. Grab des Pharao, seine Schwester, die Wüste, flößt ihm Schlafsand ein. Ägypten hat Unterhaltungswert. Gut recherchierte Filmberichte beschreiben die Abenteuer aus Tausend und einer Nilnacht aus dem Land, dessen weise Priester die Sterne beobachtet haben und den Kalender erfanden. Bis die Zeit wie ein Uhrwerk ablief, der Pharao, Sohn des Horus, genannt war und Gott, erhabenster Ausdruck aller menschlichen Sehnsucht und Größe, seine ersten Namen bekam. Vier Reiche von dieser Welt umschließt das Land Ägypten, behaupte ich, bei dem Versuch, die Fülle der Eindrücke aufzufassen, zu oberst ein Paradox, das große Reich der Armut. Untrennbar damit verbunden, das stolze Reich der Muslime. Stiller, erhabener, in sich geschlossen, das Reich der koptischen Kirche. Am Grunde der geschichtlichen Zeit das Pharaonenreich. Als Fundament des Landes, das heute Ägypten heißt, was wie ein Wachtraum dasteht, durch Jahrtausende zu uns herüberragt, aus Stein und Nilschlamm erbaut, oft entheiligt, beraubt und zerstört worden ist, scheint noch als Ruinenrest in Größe, Farbigkeit, Fülle fast unzerstörbar zu sein. In Ägypten gibt es kein Wetter. Die Wüste, der Sand und der Staub schützen die einzigartige steinerne, beinerne Perlenschnur der uralten Städte und Grabanlagen, die sich am Nil entlang von Nubien bis Alexandria durch karge Landschaften ziehen, bis die Touristen kommen. Ihre Neugier zertritt, ihr Schweiß löst auf, was die Grabräuber übrig ließen, wenig genug und doch viel zu viel, um es fassen zu können. Auch wir werden nicht verzichten. Nirgends auf dieser Welt hat man so viel gelebte Zeit gleichzeitig in der Hand. Die Anfänge pharaonischer, kaum zur Hälfte verschandener Hochkulturen mischen sich unmittelbar mit den schwer zu begreifenden Mängeln dieses afrikanischen Landes. Es gäbe nur eine Möglichkeit, dies alles zu beschreiben, etwa so, wie es Archäologen in geduldigem Gleichmut tun, Schicht für Schicht abtragen, dokumentieren, bis die ersehnte Tiefe in Zeit und Raum erreicht, die geistigen und moralischen, die wissenschaftlichen Schätze greifbar geworden sind. Von den Reichtümern irdischer Art gar nicht erst zu reden. Was immer man in Ägypten bewundert, es sind Vergangenheiten. Die Reiche der Welt blühen auf, sind mächtig, prächtig, zerfallen wieder von Wind und Zeit verweht. Alles sei eitel und haschen nach Wind, schrieb Salomo der Weise schon 1000 Jahre vor Christus. Und zu den Eitelkeiten gehört es wohl auch, blind durch Ägypten zu reisen. Carla M. Punkt, erfahrene Leiterin dieser Gruppe sehbehinderter deutscher Touristen mit hochgradig sehendem Anhang, sorgt mit Backschischgaben dafür, dass die Blinden, wohin sie auch fahren, Greifbares unter die Finger bekommen. Während diese sich darum bemühen, ihren augenmächtigen Reisebegleitern das genaue Sehen zu lehren. 12 Tage mit 4 bis 5 Sinnen Aufenthalt in einem Land, das aus kosmischer Perspektive 2 Einzelheiten erkennen lässt. Das Nilwasser, Wasser des Lebens, ist ein feiner grafischer Strich inmitten von sehr viel Wüste. An seinen Ufern stehen die einzigen auch noch außerhalb des Planeten Erde sichtbaren Zeichen menschlichen, übermenschlichen Strebens, die großen Pyramiden. Teil des geistigen Fundaments der irdischen Hochkulturen, unverrückbar fest und majestätisch schweigend. Umso süchtiger stürzen wir uns schon am ersten Abend in das laute Gewühl des Bazars mitten in Kairos Zentrum. Bitte O-Ton 2. Der Blinde im Bazar. Die Gerüche nach Tee und Gewürzen sind so dicht wie die Menschenmenge, die uns aufsaugt, vorandrängt, zurückhält. Die aufdringlichsten Händler werben mit lauten Stimmen, stellen sich in den Weg. Keiner nimmt Anstoß an unserer Sturheit. Nichts kaufen, nur lauschen und schauen. Man ist Touristen gewöhnt. Die Fülle der Dinge, der Kitsch, die Stoffe, Naschwerk, Gläser und halbedle Steine, goldglänzendes Geschmeide, alles belegt mit hellem Geschrei, kehligen Stimmen, süßlichen Seufzern. Wir treiben mit der Menge durch einen Lärm wie aus Watte und Zuckerguss, darüber der Singsang des Muezzin. Auf einmal höre ich einen Stock, schwer und hölzern, tack, tack, langsam und unregelmäßig. Ein Herzschlag von Holz auf Stein. Da geht er, der Blinde, auf schmalem Weg durch eine respektvolle Gasse, unbeachtet und ungestört, seiner Sache sich selbst gewiss. Hierher gehört er in diesen Geruch von Spezereien und Menschenfleisch. Er taucht anonym durch die Menge, wie es der König im Märchen tut. Er belauscht, was man redet, merkt sich genau, wer wen um wie viel die Nahre betrügt. So trügerisch ist der Bazar und so dicht am Charakter der Menge, der Mühe um jede Münze, jede Freude am kleinen Gewinn.